Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert vom Holzhandel Amerkamp aus Vechta. Starker Partner, tolles Material, Top-Beratung. Vom Holz für Konstruktion über Innenausbau mit Boden und Türen bis hin zum Garten ist alles dabei. Und jetzt neu, recycelte Auflagen und Polster für Ihre neuen Gartenmöbel. Wie öko ist das denn?
Moin und herzlich willkommen zur 17. Folge der Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien. Mein Name ist Torin Mentrup, ich bin Sportredakteur in Kloppenburg und begebe mich heute mit gleich zwei Gästen auf die Überholspur. Burkhard Timme und Mario Trubkovic.
Hallo, moin.
Moin, moin.
Ja, bei diesen beiden Gästen ist schnell klar, worum es in der neuen Auszeitfolge gehen wird. Heute steht der Motorsport im Mittelpunkt und ganz besonders der MSC Kloppenburg. Burkhard Timme ist nicht nur bekannter Unternehmer, sondern auch seit Kindheitstagen Motorsport begeistert und seit 2014 Präsident beim MSC. Mario Trubkovic ist ehemaliger Fahrer, war beim MSC auch als Sport- und Rennleiter im Vorstand aktiv und stellt mittlerweile die Fahrerfelder für die Großevents wie die Night of the Fights zusammen. Herzlich willkommen, ihr beiden nochmal. Schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mit Burkhard und Mario spreche ich unter anderem über ihre Motorsportleidenschaft und ihren Weg zum MSC. Und natürlich beleuchten wir, was in diesem Jahr noch vor dem Club und den Motorsportfans der Region liegt. Denn das ist nicht nur die Night of the Fights, wie sich vor kurzem herausgestellt hat. Bevor wir darauf näher eingehen werden, wollen wir erst einmal unsere Gäste in den Fokus rücken. Burkhard, dich müssen wir erst einmal zurück in Deutschland begrüßen.
Ja, jeder braucht Urlaub. Ich habe auch ein bisschen Urlaub gemacht und bin heute Morgen eingeflogen, bin aber nicht müde und habe auch nichts vergessen. Also insofern, stell deine Fragen.
Sehr gut, dann haben wir ja die perfekte Grundlage. Ja, du warst unter anderem in Frankreich unterwegs. Auch in Sachen Motorsport, was hat dich dorthin verschlagen?
Ja, ich war in Frankreich, weil letzte Woche bin ich Dienstag nach Frankreich, nach Bordeaux geflogen und dann von Bordeaux weiter nach Momande, 82 Kilometer. Und zwar, unser Clubfahrer Martin Smolinski, der aber gebürtig eigentlich aus Olching, aus Bayern kommt, der fuhr da um die Langbahn-Weltmeisterschaft. Und zwar, es gibt 6 Läufe der Langbahn-Weltmeisterschaft. Am Donnerstagabend, das war der 3. Lauf zur Langbahn-Weltmeisterschaft. Und er hat einen super 2. Platz belegt und ich konnte das ein bisschen mitbegleiten, ihn auch ein bisschen moralisch unterstützen und ja.
Ja, Martin war nicht der Einzige, tatsächlich, der dabei war. Lukas war ja auch am Start, Lukas Fienhage. Das ist auch einer von den Jungs, die du ordentlich unterstützt.
Lukas Fienhage war auch am Start, nur Lukas hat ein bisschen Pech gehabt. Und zwar, Lukas war super motiviert, er hatte auch wirklich eine ganz tolle Leistung abgeliefert, aber er hatte, ein paar Probleme im Vorfeld, und zwar sein Vater sollte ihn ja unterstützen als Schrauber, und der ist natürlich von Hamburg geflogen, und jeder hat es, glaube ich, mitgekriegt, da gab es irgendwelche Leute, die Zäune durchgeschnitten haben, die sich auf die Landebahn geklebt haben, dann verzögerte sich alles, dann ist er noch bis nach Amsterdam gekommen, aber der Anschlussflug nach Bordeaux war leider weg und hing somit in Amsterdam fest. Und Lukas war eigentlich nur mit einem Monteur und das ist bei einer Weltmeisterschaft eigentlich überhaupt nicht machbar. Aber sein zukünftiger Schwiegervater oder so, ist dann noch eingesprungen und da hatte er 2 Leute und mit den 2 Leuten hat er, ich sag mal, das Möglichste rausgeholt, das war der 5. Platz.
Nichtsdestotrotz zeigt das natürlich, dass du ja viel Engagement in den Motorsport auch reinsteckst. Was gibt dir das?
Ja, was gibt mir das? Ich meine, also ich bin großer Motorsport begeistert. Ich komme selbst gebürtig, vielleicht erzähle ich es kurz, aus der Lüneburger Heide. Habe selbst 27 Jahre Handball gespielt, 7 Jahre davon Oberliga. Und mein Vater, ich glaube, ich war 8, 9 Jahre alt, da hat er mich zum 1. oder 2. Rennen, war das in Schesel, mal mitgezogen. Und ich sag mal, seitdem ist dieser Virus drin. Also dieser Sport hat mir in den ganzen Jahren ganz, ganz viele tolle Erlebnisse gebracht. Unheimlich tolle Ruhezeiten auch gebracht, weil ich sag mal, wenn du damals mit dem Klappstuhl, der Cabanossi und deinem Getränk an die Rennpiste ging, Mario kennt das noch, der nickt schon, da war ja morgens um 9 fing das Training an, das Pflichttraining fing um 10:30 an, dann kam das Nachzüglertraining nachmittags um 1 und um 2 war die Rennveranstaltung und das ging dann bis abends um 6 und wenn du dann diesen Methanolgeruch, sag ich mal, den ganzen Tag geschnuppert hast, abends konntest du super schlafen und du warst bereit für die neue Woche.
Ja, ja.
Man sollte aber vorher geduscht haben, weil Grasbahnrennen und Staub und das dann mit ins Bett nehmen, keine gute Option.
Ja, ja.
Burkhard, hab ich gemacht.
Burkhard, erzähl uns noch, wie bist du denn dann beim MSC gelandet?
Ja, ich komme aus der Informatik, habe früher bei IBM gearbeitet, damals als Anwendungs-, dann als Systemprogrammierer. Und irgendwann habe ich mal in den Spiegel geschaut und habe gemerkt, dass ich eigentlich ein bisschen älter geworden bin. Nein, ich andersrum ausgedrückt, es ging in diese kleine Birne nichts mehr rein. Weil wir haben jedes Jahr, ich sage mal, zwischen 4 und 8 Wochen Lehrgang gehabt. Und ich konnte teilweise nichts mehr aufnehmen. Und ich habe eine neue Herausforderung gesucht, habe mich 94 schon beworben bei McDonald's. So, und ja, wie gesagt, ich habe mich beworben. Es waren damals 4.500 bis 5.000 Bewerber. 3 Leute kommen durch. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich durchkomme. Dann habe ich meine Ausbildung komplett absolviert. Dann war Mitte 96. Und ich war damals beim Formel-1-Rennen, werde ich nie vergessen, in Monza. Und da rief der Marktdirektor aus Hamburg mich an und sagte, Timme, der Vorstand hat entschieden, Sie sind approved, Sie werden Franchise-Nehmer. Okay, super, sag ich. Ich sag, wo geht die Reise hin? Ja, weil die Company schlägt dir den ersten Ort vor, du kannst den auch ablehnen und so weiter. Und dann sagte man mir Kloppenburg. Und bei Kloppenburg habe ich natürlich nicht an Peking-Kloppenburg gedacht, sondern ich habe an Kloppenburg gedacht. Wenn man auf die Landkarte guckt, so hinter Bremen, ich komme aus der Lüneburger Heide, machte die Fahrbahn, die A1, so einen Knick nach unten und die erste Ausfahrt rechts runter, da ging es Richtung Kloppenburg. Ich war früher 6-mal vorher in Kloppenburg beim Grasbahnrennen. Kloppenburg hatte ja damals die schnellste Grasbahn der Welt. Habe super schöne Erlebnisse gehabt. Also auf jeden Fall, als ich Kloppenburg bekommen habe, also als Franchise-Nehmer von McDonald's, da habe ich meine Bahnsport wieder rausgeklärt, vorletzte Seite. Da standen immer die Renntermine drin und die Vereine und die Vorstände. Und unter anderem war natürlich der MSC Kloppenburg da. Das war ja September. Kloppenburg hatte, glaube ich, im Juli immer ein Rennen. Auf jeden Fall stand da auch der Günther Hegger drin. Das war der damalige Vorsitzende. Und ich habe den Günther Hegger angerufen und habe gesagt, Herr Hegger, ich mache McDonald's, oder ich will McDonald's in Kloppenburg aufmachen und ich würde gerne in den Verein eintreten. Und ich kann jetzt nicht so gut Plattdeutsch wie ihr hier alle, aber auf jeden Fall hat er dann gesagt, bruchst du das als Werbegag oder meinst du das so? Ich sage, Herr Hegger, lassen Sie die Zeit für uns arbeiten. Ja, und mittlerweile bin ich seit 27 Jahren im Verein.
Boah, klingt gut. Mario, wie lange bist du schon Teil des MSC?
Teil des MSCs, also ich bin 1991 nach Kloppenburg gezogen, gebürtig komme ich aus Frankfurt am Main. Und seitdem bin ich Teil des MSCs. Ich muss dazu sagen, ich habe 1992, weil Burkhard ja sagte, schnellste Grasbahn der Welt, Kloppenburg, das war sie auch. Eine ganze Zeit lang, bis ich aus Versehen dann 1992 in Rastede ungewollt eine schnellere Runde gefahren habe. Da war ich noch kein Kloppenburger Clubfahrer. Und es war für mich sehr schwer, die 60, 70 Kilometer von Rastede nach Kloppenburg zu fahren.
Du bist sicher, dass du schneller warst oder haben die falsch gestoppt?
Nee, die haben richtig gestoppt. Ich war damals verdammt schnell. Und Teil des MSCs bin ich ja seit 92, 93. Ich glaube, 94 war der Langbahn Grand Prix in Kloppenburg. Und da war ich dann sogar als FIM-Rennleiter tätig.
Das heißt, du kanntest Kloppenburg aber auch schon längst, bevor du hergekommen bist.
Ja, man muss vielleicht ein kleines Stück weit weiter ausholen. Mein Vater hat früher in den 70er Jahren schon Sandbahn- und Grasbahnrennen gefahren, allerdings mit Seitenwagen. Da bin ich praktisch schon als 4-5-Jähriger mitgekommen, war also ständig infiziert von diesem Sport. Mein Vater hat dann irgendwann aufgehört, aber nichtsdestotrotz aus Frankfurt, in Frankfurt drum zu, in Hessen gab es auch sehr viele Spielwehrbahnen, Grasbahnen, Sandbahnen. Ich habe dann Fußball gespielt eine ganze Zeit lang und im Winter 80, 81 kam dann das Gesetz raus, dass man mit 16 ab 1981 diesen Sport betreiben darf. Ja, Fußball, aufgrund meiner Größe war ich dann in der B-Jugend mehr Ersatzspieler als Spieler. Und dann haben wir überlegt im Winter, was machen wir? Und haben gesagt, ja komm, lass uns das probieren. Wir haben uns günstiges Material gekauft. Ich habe 81 angefangen. Durch den Umstand, dass das eine junge Gruppe war mit 4 Fahrern, konnten wir sehr viel fahren. Es ging dann stetig bergauf. Kurz erklärt, 84 war Deutsche Meisterschaft in der Nachwuchsklasse, Einzel und Mannschaft. Die habe ich beide gewonnen. 85 bin ich dann in die internationale Klasse aufgestiegen, damals noch in Frankfurt wohnen. Mit dem MSC Dienenbergen bin ich 2-mal deutscher Bundesligameister geworden. Ich war 89 einmal im Weltfinale, ja 89, 90 war ich jeweils in den Weltfinals dabei auf der Langbahn. 92 war dann der Grasbahn-Weltrekord gewesen, wo ich unter anderem Fahrer wie Gerd Riss, Seimwig, die Multiweltmeister geschlagen habe. Ja gut, dann 92 beim DM-Finale in Schesel hatte ich einen sehr, sehr schweren Unfall. Das Datum werde ich nicht vergessen, es war der 6. September. Da bin ich dann rechts abgebogen durch die Bretterwand, da gab es noch keine Airfans. Ich habe dann vom 6.9. bis 28.11. in Bremen-Nord im Krankenhaus gelegen, davon 10 Wochen im Bett. Hab dann irgendwann nochmal 93 im März es versucht, aber wenn man so lange halt im Bett gelegen hat dann, und man morgens aufsteht, es tut was weh, dann verliert man die Geschwindigkeit. Und Juli 94 in Kloppenburg habe ich dann mein letztes Rennen gefahren. Hab dann von heute auf morgen aufgehört. Das war auch mehr so eine Kopf- und spontane Entscheidung. Das war nicht lange geplant. Ja, und seitdem bin ich eigentlich auch als Funktionär und aktives Mitglied im MSC tätig.
Mario, du hast es schon gesagt, du durftest bleiben, obwohl du mal aus der schnellsten Grasbahn der Welt die zweitschnellste gemacht hast. 2005 ist dann ja die Anlage an der Friesolter Straße zu einer reinen Fußballarena umgebaut worden. Das bedeutet auch Grasbahnrennen in Kloppenburg erstmal Geschichte. Überhaupt MSC heimatlos. Was bedeutet das für einen Verein und wie hält er sich da überhaupt über Wasser in so einer Phase?
Ja, ich sag mal, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich habe sie ja miterlebt. Damals war der Präsident noch der Günther Hecker. Und ich möchte dem Günther Hecker wirklich ein riesen, riesen Kompliment machen. Weil ich glaube, die meisten Vereine, wir waren 5 Jahre ohne Rennen, korrigiere mich, 5 oder 6 Jahre sogar. Und Günther hat es geschafft, wirklich den Verein so zusammenzuhalten. Und ich glaube, ja, ich würde mal eine Prognose wagen, 90% der Vereine sind danach platt. Wir haben aber auch intern uns ein bisschen weitergeholfen. Wir sind also zu Grand Prix-Rennen gefahren und wir sind nach Cardiff gefahren, wir sind nach Polen gefahren und haben uns Rennen angeschaut, um diese Zusammengehörigkeit weiter zu fördern.
Ja, und auch hier in der Region Sprintrennen veranstaltet, mehr oder weniger. Also wir hatten keine Bahn, wo wir im Kreis fahren konnten. Es gab genug Aktive, es gab auch genug positiv Verrückte vom MSC, die Motorräder zu Hause hatten. Und dann wurde zum Beispiel in Ermke, Mollbergen, bei Carsten Ebben, unserem Superbahndienstmeister, da wurde halt auf dem Feld wurde die Startmaschine aufgebaut, da ging es 200 Meter geradeaus und dann wurden die Leute rangeholt und das war dann so die Überbrückungsphase dann. Und wir haben uns halt von Jahr zu Jahr, ja.
Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich war ja viel mit Günther auch unterwegs, weil wir haben natürlich immer nach Alternativen gesucht. Jetzt nicht glauben, dass ich geografisch nicht auf der Höhe bin, aber ich habe manchmal immer gedacht, ich bin hier mitten in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrpott. Weil es gibt hier kein Land. Weil das Land ist ja überall nur besetzt, weil wir sind überall gewesen. Wir hatten da, wo der Ecopark entstanden ist, da gibt es so eine Sauergasleitung, da darf man gar nicht bauen. Und wenn man hier einmal rausschaut, ich meine, blühende Natur, alles grün, aber du kriegst irgendwo keinen Platz. Für uns war einfach kein Platz hier. Aber dann kam ja die Entscheidung, oder beziehungsweise Charlie Alfers, der damals ja auch noch im Vorstand war, der hat natürlich dieses Schrottgelände in Anführungsstrichen gehabt, also mit seinem
Lagerplatz. Bunde,
sein Lagerplatz, ja, genau.
Man muss sagen, das war eigentlich als Notlösung gedacht, weil 5 Jahre haben wir uns schon über Wasser gehalten oder den Club zusammengehalten, sprich Günther Hegger, Charlie Alfers und die ganzen anderen, die dazu gehörten. Und dann kam einer auf die Idee, da hinten ist ja ein Gelände, da können wir ja mal fragen, ob das geht. Und Charlie hat gesagt, ja, geht. Und ja, was haben wir gedacht? Wir bleiben da 2, 3 Jahre. Und nun gucken uns weiter um, ob es irgendwo noch was gibt, wo wir vielleicht ein bisschen was Größeres noch aufbauen können.
Genau das ist es, weil Mario, du genauso wie ich, wir kommen ja eigentlich von der Langbahnszene. Nur die jungen Wilden, sage ich immer, die kamen natürlich dann mit ihrem Speedway. Ich war eigentlich kein Befürworter vom Speedway, aber Speedway im Nachhinein, muss man sagen, hat sich wirklich durchgesetzt. Weil die Bahn ist klein, es gibt durch diese Enge natürlich auch viele Überholmanöver. Die gab es zwar auch bei der Langbahn früher, aber heute ist es oftmals, manchmal, sorry, Perlenkette. Also wenn man das mal vergleicht, hat Speedway wirklich die Langbahn, also sowas von abgehängt. Und das sieht man natürlich auch, die ganze Weltelite, die fährt in Anführungsstrichen Speedway.
Man muss wirklich sagen, dass das Gelände, was Charlie da hatte, war ein Glücksgriff gewesen. Und wer da schon mal gewesen ist und hat sich das angeschaut, was da alles auf die Beine gestellt wurde, alleine die Container, der VIP-Bereich oder unser MSC-Café, das sind alles Container, die wurden aus, ich weiß gar nicht, wer hat die gefunden in Berlin?
Martin hat die mal aufgetan, die waren mal im Internet, genauso mit dieser Paradetribüne. Ja, also es waren ganz, ganz viele fleißige Hände dabei und wirklich ein Riesenkompliment, ein Riesendank wirklich an jedes einzelne Vereinsmitglied. Also es ist wirklich toll, was die Leute da aufgestellt haben.
Und eine Bestätigung eurer Arbeit ist ja dann letztlich auch, dass ihr viele Events auf die Beine stellen könnt. Wir hatten ja schon den Drift in den Mai mit 1000 Zuschauern, bisschen mehr sogar. Und jetzt im September, am 8. September, steht dann ja die Night of the Fights an. Wie viele erwartet ihr denn da?
Also Burkhardt hat mal gesagt, er möchte so viele im Stadion haben, dass er vor dem Tor stehen muss und sagt, es ist ausverkauft. Aber ausverkauft
gibt es. Darf ich dich korrigieren?
Ja.
Ich habe mal gesagt, ich besorge so viele Leute, als ich von Günther den Posten übernommen habe. Ich will das Stadion so voll haben, Günther, und dann hole ich dich und du erklärst den Leuten, warum hier keiner mehr reinkommt.
Ja, okay, wenn du dich jetzt da hinstellst und sagst, es ist voll, dann ist auch gut. Aber ja, Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, welche Kapazitätsgrenzen wir haben in Kloppenburg.
Also wir lagen ja so, ich sag mal, mass und menos bei 4.000 Leuten, die wir jetzt hatten. Gut, das sind unsere Tribünen. Das ist je nachdem, wie groß der Sandberg ist. Also Start- und Zieleinlauf quasi, den wir da haben. Also wir kriegen schon noch einiges rein. Aber ja, wir brauchen natürlich auch Geld und so weiter, weil ich sag mal, die Veranstaltungen sind heute nicht mehr so günstig. Und wir haben immer wieder neue Ideen. Das sieht man zum Beispiel letztes Jahr an dem Vierfachwürfel, der ein Schweinegeld gekostet hat. Aber es war ein Highlight. Ja, und dieses Jahr haben wir auch noch ein Highlight vor, was ich noch reingebracht habe.
Verratet's.
Soll ich schon verraten?
Weiß ich nicht. Darfst du?
Gar
nicht. Darfst
ja,
du
doch, das? Ich verrate alles.
Es ist ja,
wir sind doch hier unter uns. Ja, genau. Das hört doch keiner mit. Nein.
Fangen wir es mal andersrum an, wenn ich dich unterbrechen darf. Man muss das vielleicht andersrum aufziehen. Wir fahren ja auch zu vielen Veranstaltungen hin. Und viele Sandbahnrennen, Grasbahnrennen, Speedwayrennen. Klar ist das Hauptaugenmerk auf die 16 Fahrer oder auf die Fahrer gelegt, die ihre Rennläufe machen. Aber man will ja auch ein bisschen die Zuschauer unterhalten, entertainen. Und da fahren wir halt durch die Gegend und gucken uns das an. Wie Burkhard schon sagte, mit zwei Videoleinwänden, mit dem Würfel, mit dem Feuerwerk, was wir haben, mit den Crit Girls und was wir drum zu den Zuschauern bieten. Und wir haben ja jetzt schon fast alles ausprobiert und dann kam Burkhard auf eine Idee.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja.
Weil mir ist damals die Idee gekommen, ich war ja viel auf Formel-1-Rennen. Zum Formel-1-Rennen fährt man hin heute, ob Monza, Barcelona, Hockenheimring, Nürburgring, wo auch immer, und zahlt in der Regel 500 Euro für eine Karte für ein Autorennen, wo du noch nicht einmal einen Fahrer siehst. Und die klatschen den Blechkisten quasi zu, aber du siehst keinen. So, und dann habe ich auch immer überlegt, wie kommt das, dass dieses Formel-1-Rennen so erfolgreich ist, durch Bernie Ecclestone damals gemacht. Und das ist natürlich genau das, was Mario eben angeschnitten hat, das Drumherum. Der Zuschauer will heute nicht nur das Rennen, er will eine Art Event-Charakter haben. Und deshalb haben wir genau diese Dinge gemacht. Und soll ich jetzt verraten, soll ich die Katze aus dem Sack lassen?
Bitte.
Also ich hatte letztes Jahr habe ich auch überlegt, was machst du auf meiner Weihnachtsfeier? Und dann habe ich für die Weihnachtsfeier, weil das ganze Geld hat nicht gereicht, so viel haben wir nicht eingenommen, konnte ich mir nur das Helene Fischer Nummer 1 Double, die Victoria, leisten. Den ersten Song, den sie geschmettert hat, die Leute haben mitgewippt, beim zweiten Song, aber ungelogen waren 90% auf der Tanzfläche und haben mitgetanzt. Und dann habe ich gedacht, wenn das mit 22,5-Jährigen im Durchschnitt funktioniert, dann müsste es auch mit Älteren funktionieren. Und wir haben die Helene Fischer als Nummer 1 Double dieses Jahr verpflichtet. Die wird 3 Sessions machen, das heißt einmal vor dem Rennen 20 Minuten, 25 Minuten Auftritt, dann in der großen Pause 20 Minuten nochmal ein Auftritt und dann nochmal 45 Minuten nach dem Rennen als After-Race-Party.
Also auch ordentlich musikalische Untermalung, also nicht nur krasser Motorensound dann am 8. September. Und das Spannende ist natürlich immer, welche 16 Fahrer sind da. Steht das Feld schon, Mario? Ich meine, das liegt ganz klar in deinen Händen.
Also ich brauche mindestens 16 Fahrer, das ist richtig, die aktiv an den Rennläufen teilnehmen. 2 Reservefahrer habe ich immer dabei. Ich habe bis auf 3 Fahrer habe ich das Fahrerfeld zusammen. Das entscheidet sich alles so um den 6., 7. August. Aber 6., 7. August ist 4 Wochen vor dem Rennen und die Fahrer fahren alle 2 bis 3 Rennen in der Woche, auch noch bis kurz vor unserem Rennen. Das heißt also, wenn ich dir jetzt die 16 Namen sage, das können in 2 Tage vorm Rennen 4, 5 Stück wieder ganz anders heißen. Aber das Grundgerüst ist da. Klar, René Dettens, Lukas Fienhage, Marlon, Johnny Wienand, Martin Smolinski, das sind die 5 Stammfahrer, die sind immer dabei. Dann muss ich auf Kai Huckenbeck warten, weil er noch einen Qualifikationslauf hat. Je nachdem, wer da abschneidet, wird er zu 99,9% auch dabei sein. Dann gibt es so 1, 2, 3 Ausländer, die gehören eigentlich auch schon zum Inventar bei uns. Auf jeden Fall bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich es jedes Jahr geschafft habe, den Sieger vom vorherigen Jahr dabei zu haben, um halt die Chance zu geben, seinen Titel zu verteidigen.
Was mich interessiert ist, wenn du sagst, so, man versucht auch internationale Fahrer zu bekommen, Wie funktioniert das? Muss ich mir das vorstellen, wie beim Fußball? Ich nehme mal Kontakt zu dem Fahrer, aber vielleicht auch zu einem Berater auf und sage ihm, hey, pass auf, das und das haben wir vor. Und der sagt dir, oh, könnte im Terminkalender passen. Was hast du am Budget? Was kannst du meinem Jungen geben?
Also es ist so, im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt seit 2011, in Absprache mit dem Vorstand natürlich, habe ich ein gewisses Budget zur Verfügung. Das ist ja so, wenn ich die Fahrer verpflichte, bekommen die ein Startgeld, also Reisekosten, und den Rest können sie sich über die Punkte und Platzierungen dazu verdienen. Und ich möchte sagen, dass Kloppenburg eigentlich einer der Vereine ist, wo es auch mit am meisten zu verdienen gibt, außerhalb der Ligen, wo die Fahrer fahren. Und ich habe ein paar Telefonnummern habe ich von den Fahrern, die halt schon mal bei uns gewesen sind, die kann ich so anschreiben. Aber wenn es um polnische Fahrer geht oder auch um skandinavische Fahrer, ich habe mir in den Laufe der Jahre ein kleines Netzwerk aufgebaut. Und ich habe für Skandinavien habe ich einen Ansprechpartner, für Dänen, Schweden, Finnen. Und dann halt auch für Polen habe ich auch noch einen Ansprechpartner, Mariusz. Wenn ich da nicht weiter weiß oder ich telefoniere mit denen und habe gesagt, du, den und den könnte ich mir vorstellen, wie siehst du das oder wen hast du, der vielleicht auf unsere Bahn passt? Ja, und so streckt sich das Fahrerfeld dann zusammen.
Aber wenn du sagst, so richtig das Fahrerfeld wird erst so Anfang August stehen und dann ist natürlich immer noch ein bisschen Zeit, die Fahrer bei Rennen sind, wo natürlich auch noch das ein oder andere gesundheitliche Problem kommen kann, technisches Problem. Klar, du hast zwei Reservefahrer, aber schlaflose Nächte hast du nicht, dass dir da auf einmal noch am Donnerstag jemand sagt, du, das wird doch nichts?
Das kann schon mal passieren. Also was ich jetzt sagen kann, Stand jetzt, die ersten vier vom letzten Jahr werden dabei sein. Das ist Martin Smolinski, Timo Lahti, Matic Ivacic mit Jamin Lindsay aus Australien, der in Polen ja seinen Wohnsitz hat während der Saison. Sieht das im Grunde auch ganz gut aus. Ja, und dann kommt Paco Castagna dazu, sein Vater ist FIM-Präsident, mit einem polnischen Fahrer bin ich am Verhandeln, mit einem tschechischen Fahrer, da sind wie gesagt diese Termine noch, die im August anstehen. Es wird interessant werden. Es sind ja nicht nur die Fahrer, ich habe es ja im Prinzip auch in der Hand, die Startnummern zu verteilen. Und man kennt ja die Kloppenburger Bahn und man weiß, innen ist der rote Startplatz, außen ist der gelbe Startplatz. Wenn man jetzt Fahrer hat, die das erste Mal da sind, den gibt man vielleicht ein bisschen bessere Startplätze, weil die schon zwei, dreimal da waren, die wissen, wie sie das Motorrad auf die Bahn einstellen müssen. Und man will ja versuchen, am Ende der vier Runden alle vier Fahrer so nah wie möglich zusammen zu haben, wenn sie über die Ziellinie fahren.
David Kownacki, jetzt Bundesliga-Profi bei Werder Bremen, der hat ja vor kurzem unter anderem über seine Motorsportleidenschaft gesprochen und dabei auch erwähnt, dass er ja den MSC Kloppenburg ganz gut kennt und dass das ja nicht so weit weg ist von seiner neuen sportlichen Heimat. Wie habt ihr davon Wind bekommen und wie habt ihr darauf reagiert?
Ja, also Wind bekommen haben wir durch das Interview, was er in der Werder Zeitung gegeben hat. Und er weiß nicht, dass in Kloppenburg er hat sich schlau gemacht. Bevor er nach Bremen ging, hat er sich schlau gemacht. Er ist geboren in der Nähe von Gortschow. Und Gortschow ist ja eine bekannte Speedway-Bahn. Und er hat sehr viele Speedway-Freunde, die also Speedway fahren. So, und da hat er geguckt, wo gibt es hier eine Speedway-Bahn? So, er ist ja nach Bremen gegangen. Bremen, soweit ich weiß, hatte mal vor 25, 30 Jahren, Assener Damm war das, eine Speedway-Bahn. Aber die haben sie leider eingemottet. Und dann kam man natürlich in näheren Umkreis von Bremen auf Kloppenburg. Und daran sieht man ja, dass unsere Veranstaltung auch über Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Ich habe am Donnerstag war das Rennen in Momande, am Freitag habe ich mal Kontakt zu ihm aufgenommen und habe ihm geschrieben und habe ihn eingeladen. Und er hat mir zurückgeschrieben, dass er sehr gerne kommen wird, wenn kein Spiel mit Werder Bremen ist. Ich habe natürlich gleich in den Kalender geguckt und genau dieses Wochenende ist spielfrei. So, also werde ich natürlich nicht nachlassen. Also wir sind verblieben, dass wir weiter im Kontakt bleiben. Und er möchte natürlich gerne kommen und möchte sich unsere Veranstaltung angucken. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Dann haben wir einen Fußballprofi, dann haben wir die zweite Garde von Helene Fischer und wir haben ein Top-Fahrerfeld. Und ich hoffe, wir haben genug Zuschauer.
Ja, aber das heißt, Mario, du musst jetzt noch mal alles daran setzen, dass doch ein paar polnische Fahrer mehr kommen, damit David mehr Spaß hat.
Ach, schauen wir mal. Ich, wie gesagt, wir wollen ja auch, ja, Vielfalt hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich möchte schon gerne auch ein paar Nationen haben. Früher hatte ich 3 dänische Fahrer, 2 polnische Fahrer. Sicherlich ist das auch interessant, aber die Speedway-Welt ist so breit aufgestellt und man versucht natürlich auch im Laufe der Jahre dem Kloppenburger Publikum neue Fahrer zu präsentieren. Ich mache das jetzt, hatten wir drüber gesprochen, seit 2011 und seit der Zeit habe ich, glaube ich, 85, 90 verschiedene Fahrer hier in Kloppenburg gehabt. Alle, die schon mal hier waren, würden gerne wiederkommen, klar, keine Frage, aber es müssen auch mal ein paar neue Gesichter hier sein. Ja. Und man muss halt auch auf die Kosten gucken, durch Corona und den ganzen Umstand ist auch alles teurer geworden, die Fahrer haben mehr Umkosten. Wir müssen gucken, dass wir mit dem Geld hinkommen. Ich muss mich auch immer, wenn ich einen guten Topfahrer habe, der ein bisschen teurer sein könnte, muss ich beim Vorstand mir das okay holen, ob ich den verpflichten darf oder nicht. Aber bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt. Und viele, viele gute Fahrer haben ja in Kloppenburg eigentlich das Fahren gelernt. Wenn ich mich so an Robert Lambert erinnere, den haben wir mit 14, es wurde gefragt, ich brauche einen Verein in Deutschland, wo ich fahren kann, weil ich in England noch nicht das Alter habe, um fahren zu können. Ja, dann haben wir ihn mit 14 hier in den Verein aufgenommen. Er konnte mit deutscher Lizenz fahren. Er war schon als 14-Jähriger unter den Top 4 hier in Kloppenburg. Ja, und jetzt, letztes Jahr war er unter den Top 3 oder Top 5 in der Speedway-Weltmeisterschaft. Ja. Jason Doyle, der Speedway-Weltmeister wurde, den habe ich vor 2012, 2013 für einen dreistelligen Betrag bekommen. Wenn ich ihn jetzt einkaufen würde, müsste ich ihm das 10-fache geben. Also wir hatten auch immer ein bisschen Glück, gerade zur richtigen Zeit die richtigen Fahrer hier zu haben. Und dann können wir auch mal uns loben. Der war mal bei uns gewesen.
Also in Kloppenburg wird man weltberühmt, wenn man es da schafft.
Ja, nicht. Aber wir unterstützen die auch schon. Und ich meine, ich habe selbst in meinen besten Zeiten bis zu 11 Fahrer in 3 verschiedenen Nationen unterstützt. Und ich habe es einmal wirklich erlebt, da war ein Finale, da waren 5 Fahrer am Startband und alle 5 hatten das goldene M drauf oder die goldene Möwe. Ich wusste gar nicht, ich hatte nur 2 Daumen, ich wusste gar nicht, wem ich die Daumen drücken sollte.
Ja, dann sind wir gespannt, wen ihr dies Jahr nach Kloppenburg locken werdet, der dann in ein paar Jährchen ganz, ganz weit oben dabei ist und dann vielleicht auch gar nicht mehr erschwinglich ist. Trotz allem wird es ja wohl ein ganz gutes Fahrerfeld werden. Ja, ein bisschen mehr Klarheit, zumindest was eure Aufstellung angeht, gibt es ja dann für das weitere größere Event, was uns noch bevorsteht in Kloppenburg im Oktober. Vielleicht holt ihr nochmal die Zuhörer rein. Welches Event ist das und wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt in Kloppenburg stattfindet?
Ursprünglich sollte der Deutsche Speedway Park Cup, das ist die Meisterschaft im Speedway Parkfahren, in Herxheim ausgetragen werden. Das ist dem Wetter zum Opfer gefallen.
Genau.
Herxheim hat versucht, einen Ersatztermin zu finden, haben sie nicht geschafft. Der Wettbewerb, das Prädikat stand ohne Veranstalter da.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben es erstmal zur Diskussion gestellt, weil das ist natürlich auch eine Belastung, ich sag mal, für die Clubmitglieder. Wir haben an solchen Renntagen über 100 Clubmitglieder alleine im Einsatz. Dazu kommt noch Feuerwehr und Erste Hilfe, also Rotes Kreuz, Rettungsärzte. Das ist natürlich auch immer ein Aufwand, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und wir haben Dienstags, wir haben Donnerstags, wir haben Samstags Arbeitseinsätze. Oftmals leider immer dieselben. Aber beim Rennen sind sie dann plötzlich alle wieder da. Aber ich glaube, das ist in jeder Sportart so. So, und da musste man natürlich erstmal fragen, Leute, wollen wir das machen, können wir das machen? Und wir haben abgestimmt und es war eine eindeutige Mehrheit dafür, wir machen das, weil wir können es halt. Und dann haben wir, weil das auch am Freitag den 13. war, einen Tag vor dem Dorner Rennen, und das ist ja der Rausschmeißer der Saison, haben wir gesagt, Freitag der 13. kann eigentlich nur Glück bringen, also machen wir den Park Cup. Haben eine tolle Mannschaft, wir haben bislang, glaube ich, 4-mal den Park Cup gewonnen. Und der Mannschaftstrainer, der Manni Becker, der hat gesagt, wenn wir das Ding machen, dann natürlich nur in einer Top-Besetzung. Wir wollen den Pokal gar nicht aus Kloppenburg rausgeben lassen. Und wir treten eigentlich an, um den zu gewinnen. Und haben natürlich mit Lukas Fienhage, mit René Dettens und Martin Smolinski ein, ja, Bombentrio.
Man muss auch jetzt noch dazu sagen, es war ja auch angedacht, dass wir versuchen, vom MSC 2 Teams zu stellen, um auch Johnny Wienand und Marlon Hegner die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Das ist aber ein bisschen an den Regularien vom Deutschen Sportbund oder Deutschen Motorradsportbund gescheitert. Wir hätten dann eine zweite Lizenz beantragen müssen. Aber nichtsdestotrotz sind jetzt Marlon und Johnny auch dabei. Sie fahren für 2 andere Teams mit im Team und ist natürlich für die auch nochmal was Schönes. am Parkcup an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen.
Und vor allen Dingen vor eigenem Publikum.
Aber wenn Johnny und Marlon dann für andere Teams fahren, gibt es keine MSC-Auflage, ihr müsst zur Not mal bremsen.
Nein. Ich finde das sogar im Gegenteil gut. Es sind ja immer zwei Fahrer von einem Team auf der Bahn. Und die versuchen ja dann, den Start zu gewinnen und dann den dritten und vierten halt in die Schranken zu weisen und sie nicht überholen zu lassen. Wenn jetzt natürlich ein Johnny oder ein Marlon da am Band stehen mit René und Lukas oder mit Martin in irgendeiner Konstellation gegen das Team A von Kloppenburg und können denen natürlich ein Schnäppchen schlagen, weil die kennen die Bahn ja genauso gut wie die anderen. Und wenn die beiden mal vorne wären, dann haben die beiden Profis, sage ich jetzt mal schon, sich die Zähne dran auszuweisen.
Man muss das mal so vielleicht auch ein bisschen ins rechte Licht rücken. Also ich sage mal, das ist vollkommen richtig, was Mario gerade gesagt hat. Die Fahrer brauchen Erfahrung, gerade die jungen Leute. Die brauchen Erfahrung, die müssen fahren und sie brauchen auch Vergleiche. Weil wenn man das wirklich mal sieht, die gesamte Speedway-Szene momentan, die stärkste Liga der Welt, Mario, wirst du mir hoffentlich nicht widersprechen, ist definitiv Polen. So, dann kommt Schweden, dann kommt England. Deutschland ist relativ weit weg. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich sag mal, in Deutschland, wenn du einen Podestplatz hast, bei unseren Speedway-Fahrern, sind, ich sag mal, 4 Anwärter für die 3 Plätze. Wenn du das heute in Polen machen würdest, stell da einen 3er Podestplatz hin, da hast du 20 Anwärter. Das heißt, wir sind zwar gut, aber wir sind nicht oben. Deshalb, wir brauchen unbedingt einen Grand Prix-Fahrer. Weil jedes Land hat einen Grand Prix-Fahrer, nur das kleine oder große Deutschland hat eben keinen. Weil ich habe eine Vision, ich möchte gerne mit einem Grand Prix-Fahrer, möchte ich bei uns auf der Anlage und natürlich auch im Süden, im Westen, im Osten, möchte ich gerne mal ein Jugendtraining machen. Weil das ist so ähnlich wie damals beim Fußball, ich bin da nicht so gut, aber so ein Uwe Seeler beim HSV, wenn der natürlich auf den Platz geht, oder ich kenne es eben von Spanien, so ein Rudi Völler Fußballschule, die in Calamillor ist, die Leute melden sich scharenweise an. So, und das brauchen wir, dieser Typ zum Anfassen. Und den haben wir leider nicht.
Aber wir haben ja einen Nachwuchskandidaten noch hinten anstehen in den Startlöchern. Das ist der Bruder von Johnny, Karl Wienand. Man nennt ihn auch den Eisenkarl, weil ich glaube, der ist noch eine Stufe härter drauf als Johnny. Und er fährt jetzt in der 250er und ja, der macht sich gut. Aber nichtsdestotrotz, wir leben vom Nachwuchs und wir haben eine Jugendgruppe. Die wird auch von Familie Meier, von Chris Wahle und Michael Pinkowski geleitet. Da ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, jeden ersten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr auf unserer Bahn Training. Da kann also jeder Motorsport-Interessierte mit seinem Kind hinkommen und kann sich das mal angucken, erst mal schauen, ist das was für mich? Und wir haben auch Motorräder für jede Körpersgröße. Gerne mal herkommen, probieren. Man muss ja nicht gleich Rennen fahren, aber auch auf so einem Motorrad, die sind sicher, hilft auch ein bisschen dann weiter fürs Fahrrad. Das eine ergänzt das andere.
Ja, sagt uns beiden doch mal kurz und knackig zum Abschluss, warum sollte man jetzt im September und im Oktober in Emsteckerfeld vorbeischauen bei euch?
23 Rennläufe, 16 Fahrer im Minutentakt, 4 Runden, es gibt einen Sieger, 8 Stück gehen ins Finale. Von den 8 2x4, die ersten beiden kommen nur ins Finale. 4 Stück stehen am Ende, beim letzten Lauf, am Startband. Der vielleicht die Vorläufe nicht so gut abgewickelt hat, aber trotzdem ins Finale gekommen ist, kann immer noch Tagessieger werden. Eine geile Stimmung, ein geiles Feuerwerk. Habe ich was vergessen? Helene Fischer-Dubel,
natürlich. Nein, eins hast du vergessen, aber ich möchte auch noch was sagen. Und zwar, es wäre schön, wenn viele, viele Zuschauer kommen würden, wenn sie auch ihren Partner mitbringen. Also wir haben ja die Helene Fischer-Dubel eingekauft dafür, oder das Dubel besser gesagt. Aber ich sag mal, es wäre auch ein Dank an die vielen, vielen Clubmitglieder, die wirklich ehrenamtlich dieses alles machen und ganz, ganz viel Freizeit reinschicken. Und jeder weiß, wenn du irgendwas ehrenamtlich machst, dann möchtest du natürlich auch den Erfolg sehen. Und ich sag mal, wie für den Sänger der Applaus der Erfolg ist, natürlich bei uns, wenn wir viele Zuschauer haben, ist das Dankeschön, ich sag mal, an die Vereinsmitglieder, an die Clubkameraden und so, die wirklich viele Wochenenden, viele Tage, viele Abende, ich sag mal, ja, nach dem Rennen ist immer vor dem Rennen, sagt man, ne? Und wir fangen eigentlich mit der Planung schon nach unserem Rennen schon wieder an. Wie geht's nächstes Jahr weiter?
Und dieses Jahr besonders, weil wir ja 6 Wochen später schon mal noch ein Rennen haben. Praktisch die Bahn unmittelbar nach dem Rennen wieder für das Rennen herrichten.
Also ich kann sagen, jeden, den wir jetzt gerade neugierig gemacht haben, der soll es seinem Nachbarn erzählen, den soll er bitte mit herzerren, am besten die ganze Familie. Und ja.
Und wer mal hinter die Kulissen schauen will, wie so ein Rennen vorbereitet wird oder was alles gemacht werden muss, der MSC hat jeden ersten Freitag im Monat seine Monatsversammlung. Und alle, die jetzt nicht auf dem Motorrad sitzen, aber trotzdem aktiv werden wollen, um an so einer geilen Veranstaltung mitzuhelfen, mitzuwirken, sind recht herzlich eingeladen. Jeden ersten Freitag im Monat ab 20 Uhr oben im VIP-Bereich von der MSC-Rennbahn ist unsere Monatsversammlung.
Und die Bitte an euch wäre, macht auch viel Werbung. Wir danken den Medien immer wieder, aber wir sind hier super aufgehoben, gerade im Kloppenburger Bereich. Viel Werbung machen. Nochmal an alle Zuhörer, der 8.9., 19 Uhr, nicht vergessen. Und danach kommt Freitag, der 13. Oktober. Ich hoffe, wir sehen uns und trinken irgendwo ein zusammen.
Ja. Es wird kein Wasser sein.
Ja, passenderes Schlusswort kriegen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr. Ihr habt sicherlich den einen oder anderen Neuling jetzt auch überzeugt, spätestens mit dem alkoholischen Angebot, dann doch mal vorbeizuschauen zum Start ins Wochenende.
Aber ja, immer erst nach dem Rennen.
Immer erst nach
dem Rennen. Weil das steht in der Vereinssatzung drin, Mitglieder kriegen kein Alkohol, solange die Schlussfahne bzw. das Feuerwerk nicht hochgeht.
Also auch da eine klare Linie beim MSC. Ja, vielen Dank, Burkhard, vielen Dank, Mario, dass ihr euch Zeit genommen habt, um hier Rede und Antwort zu stehen und den Motorsport und den MSC ein bisschen näher zu bringen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß.
Auf jeden Fall,
ja klar.
Und wir möchten uns auch im Namen des MSCs bedanken. War wirklich toll und wir kommen gerne jederzeit wieder.
Das klingt gut. Wir kommen bestimmt noch mal drauf zurück. Und ja, liebe Zuhörer, das war die 17. Folge der Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien. Die 18. Folge erscheint dann am letzten Donnerstag im August. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.